frustrating.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentine, 面向世界。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Zu Beginn der Sendung habe ich erwähnt, dass wir heute ein Gespräch haben, und zwar live mit Julia Beerholt. Herzlich willkommen, Julia, noch einmal hier bei uns. Julia ist Gitarristin bei der deutschen Punkrock-Band Quirl und sie war letzte Woche hier schon bei uns. Unglaublich. Ich habe den Eindruck, da wäre mehr Zeit verstrichen als nur eine Woche.
Absolut.
Und Julia ist im Rahmen einer Art Austausch nach Argentinien gekommen mit einer anderen oder mit anderen Punkrock-Bands. Kannst du uns mal ein bisschen darüber erzählen, wie das denn dazu gekommen ist?
Ja, die argentinische Punkband Zona 84 hat auf einem ganz süßen kleinen Festival in Helgoland gespielt. Also das ging alles über einen Hamburger Menschen, der Markus, der sich Pauli Punker in den sozialen Netzen nennt und auch ein Label hat. Und der hat die nach Deutschland geholt. Dort haben Freunde von uns die kennengelernt. Und so begann halt eine wirklich wunderbare Freundschaft, muss ich jetzt sagen. Das sind einfach ganz, ganz, ganz tolle Leute, total lieb. Das war so herzlich. Und die haben uns jetzt hierhin eingeladen, dass wir hier mit ihnen eine Tour gemacht haben. Und im kommenden Mai touren wir dann mit ihnen gemeinsam wieder in Deutschland.
Wie viele Personen sind in deiner Band?
Bei Quirl, also K-W-I-R-L, Quirl, sind wir zu fünft.
Und da spielst du Gitarre und singst?
Genau, ich spiele Gitarre und singe, aber wir haben auch noch einen hauptamtlichen Sänger und wir haben auch noch einen weiteren ganz tollen Gitarristen. Denn wir müssen ja auch ein bisschen Krach auf die Bühne bringen.
Und diese Band besteht schon seit längerer Zeit.
Ja, wir haben uns Ende der 90er gegründet und hatten damals schon ziemlich viel gespielt und waren auf vielen Festivals, haben auch Platten rausgebracht und hatten dann aber eine längere Zeit eine Pause. Nachdem mein Vater gestorben war, konnte ich irgendwie über ein paar Jahre keine laute Musik mehr ertragen.
Und die Band bestand nicht weiter?
Nee, genau. Die haben dann noch ein bisschen weitergemacht, aber haben dann irgendwann sich auch aufgelöst. Und ist ja klar, ohne mich war das alles nur halb so witzig.
Nein, Quatsch. Na klar.
Aber nein, und dann, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her, wurden wir gefragt, ob wir bei einem 25-jährigen Bestehen eines Clubs, so ein alternatives Zentrum, in dem wir sehr verwurzelt waren, ob wir da spielen würden. Und dann haben wir es nochmal so wie die Blues Brothers noch einmal so zusammengerauft. Nee, waren nicht die Blues Brothers, ne? Aber egal. Auf jeden Fall haben wir es nochmal zusammengerauft. Und wir standen auf der Bühne. Und als wir von der Bühne gingen, haben wir gedacht, okay, wir haben wieder eine Band.
Wow, das ist aber prima. Erzähl mal hier von dem Aufenthalt in Argentinien. Zunächst habt ihr hier in der Stadt gespielt und zwar ist das eine Bar, Melonio?
Genau, Melonio ist so eine Punkrock-Bar in genau der richtigen Größe. Da passen vielleicht, würde man sagen, 100, 150 Leute rein, wenn sie sich quetschen und die ist richtig cool. Sowas wie der Sonic Ballroom in Köln oder was, also jede Stadt hat so einen coolen Laden und das ist hier Melonio. Das ist also wirklich the place to be für Punkrock und das haben die Jungs ganz toll organisiert. Da haben wir mit den beiden Bands von hier, Protocolo Montreal und Black König, gespielt. Und das war einfach ein richtig schöner Auftakt. Und jetzt muss ich überhaupt mal, also ich würde am liebsten ins Mikro kreischen, weil wir sind alle so glücklich. Wir hatten so schöne Begegnungen hier. Das ist so eine schöne Zeit. Wir waren ja noch nie in Argentinien. Und ehrlich, ich bin so berührt von den Menschen, die wir hier getroffen haben, von der Herzlichkeit, der Freundlichkeit, der Unverkrampftheit. Also ich habe schon gedacht, dass es hier nett ist, aber dass es so toll ist. Wir sind alle richtig, richtig glücklich und das hat uns als Band auch, glaube ich, wirklich alle verändert. Also ich glaube, wir nehmen diese Wärme und Herzlichkeit und diesen auch liebevollen Umgang, hey, wir sind Punkrocker, aber das ist total liebevoll, das nehmen wir, glaube ich, wirklich mit nach Deutschland.
Das aber freut mich unheimlich, denn man hat irgend so ein Vorurteil, nicht? Punkrock, man denkt, ah, da kommen die Leute. Naja, es ist ein bisschen heiß dafür mit Lederjacken und Ketten und machen was kaputt, aber das, du siehst gar nicht danach aus.
Nö.
Und Ulf vorige Woche auch nicht. Warum gilt überhaupt, besteht dieses Vorurteil oder ist das nur bei mir?
Nee, das ist schon nicht, das ist ja auch nicht nur ein Vorurteil. Also Punk ist ja damals in Großbritannien in den 70ern entstanden, tatsächlich als... Ich meine, die Leute haben sich selber Punk-Abfall genannt als Reaktion auf, sagen wir mal, ein System, in dem sie die Verlierer sind und ausgespuckt sind. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen da was draus, wir sind Punk und Punks und stolz darauf. Das ist es ja heute so überhaupt nicht mehr. Punk ist ein schichtenübergreifendes Phänomen. Und für uns, und das habe ich hier bei den Leuten, die wir getroffen haben, auch so empfunden, besteht es darin, ja, keine sozialen Klassen zu kennen, keine Grenzen zu kennen. Also das Compilado, der Sampler, der heißt ja auch No Borders. Uns geht es darum, klar, wir hauen mal richtig auf die Kacke, weil es einfach total Spaß macht. Oh, pardon my language. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht destruktiv, sondern eher sehr konstruktiv. Wir sind im Moment, wir scheren uns nicht darum, was jemand anhat, wie jemand aussieht, woher er kommt oder was sie macht, sondern wir wollen einfach den Moment leben und Spaß haben. Und ja, das ist so eine Energie. Ich hatte das schon als kleines Mädchen. Ich habe so Musik gehört und dachte, wow, ich brauche eine Gitarre.
Hast du Geschwister?
Ich habe einen älteren Bruder, ja.
Und was meint der dazu? Was sagt der dazu?
Naja, einer in der Familie muss ja schwarzes Schaf sein, oder? Das war mein Bruder. Haha, nein, Quatsch.
Also er war nicht so sehr damit einverstanden.
Ach, ich glaube, insgeheim ist er vielleicht sogar ein kleines bisschen stolz auf mich, aber es ist ihm doch, er fände es, glaube ich, ein bisschen strange.
Aha.
Aber er selber hat mich ja an die Musik rangeführt. Er ist 5,5 Jahre älter und er hörte halt, keine Ahnung, bevor es Punkrock gab, durch ihn habe ich erstmal die Beatles kennengelernt, dann die Stones, dann Led Zeppelin und dann die ganzen Rockbands, AC/DC, Motorhead. Tja, ne? Okay. Selber schuld.
Okay, gut. Und dann, also ihr habt hier gespielt und das hat fantastisch geklappt, denn ihr wusstet nicht, wie das mit den Instrumenten klappen würde, wie die sein würden und
ja,
so. Und
oh mein Gott, ich wollte halt meine schöne, alte, geliebte Gitarre nicht mit über den Teich schleppen, weil ich Angst hatte, dass sie allein die Temperaturen nicht verträgt. Und allein, dass uns die anderen Bands ihre Instrumente und die ganze Backline, also die Amps und sowas, also die Verstärker so geliehen haben. Das finde ich unglaublich nett, das finde ich unglaublich freundlich, vertrauensvoll, das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe über super Gitarren spielen dürfen. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich das gar nicht kann, weil ich ja nur an meine Sachen gewöhnt bin. Es war alles super.
Ich dachte, das wäre üblich, also doch nicht.
Ja, kommt drauf an. Vielleicht, wenn man eine weltberühmte Band ist, mit jedem Konzert 50.000 Leuten im Stadion. Aber dann hast du auch ein bisschen andere Unterstützung. Also wir spielen eigentlich immer mit unseren Instrumenten. Und dass man die so untereinander austauscht, kenne ich so nicht. Ich finde das nicht selbstverständlich.
Aber das war schon so geplant von Anfang an?
Ja, das war so geplant. Die hatten uns das angeboten und wir haben das sehr gerne angenommen, weil es halt schwierig ist, das alles mitzuschleppen. Und ja, und das hat super geklappt.
Also ihr habt dann hier gespielt mit geliehenen Instrumenten und dann seid ihr nach Rosario gegangen, oder? Das
genau,
ist in der Provinz Santa Fe, wo es bestimmt noch ein bisschen wärmer war als hier.
Richtig.
Und?
Wir sind natürlich von oben bis unten von Mücken zerstochen. Es war unfassbar heiß. Es war total anstrengend. Wir haben kaum geschlafen und wir sind richtig glücklich, weil es einfach so schön war. Also Rosario war toll. Von da aus sind wir dann, also die Jungs hatten einen ganzen Bus für uns gemietet. Wir waren ja 20 Leute unterwegs mit den anderen Bands. Und dann sind wir nach Rafaela und dann noch nach Paraná. Und wir mussten natürlich dann irgendwo auch übernachten. Dann haben wir halt mit ganz vielen Leuten immer in einem Zimmer uns getürmt. Kannst dir ja vorstellen, schnarchende Punkrock-Kombo, wie viel Schlaf man da bekommt. Ich bin jede Stunde einmal rumgelaufen, habe geguckt, ob alle noch leben, habe mit meinem Handy die verschiedenen Schnarchgeräusche aufgenommen und bastel mir dann Klingeltöne draus.
Hast du dir dann alle identifiziert? So schnarcht.
Ich kann jetzt wirklich erkennen, welcher Bassist von welcher Band wie schnarcht.
Und bist du die einzige Frau in dieser Gruppe gewesen?
Ja, und das finde ich wirklich erschreckend. ganz ehrlich. Auch in Deutschland ist es so, dass es im Rockbereich immer noch weniger Musikerinnen als Musiker gibt. Und ich habe schon, als ich anfing, Musik zu machen, hatte ich halt eine Band, da waren wir drei Frauen. Und wir sind ganz naiv mit Mitte, Ende 20 auf die Bühne gegangen und haben gedacht, ja, wir haben Bock auf Musik und machen Musik. Und dann erst erfahren, huch, wir sind ja Frauen, durch die Reaktion der anderen. Dass die Techniker uns nicht ernst nehmen, im Studio wirst du nicht ernst genommen, auf der Bühne wirst du nicht ernst genommen. Also vom Publikum schon, aber so alles, was technisch ist. Oder dir sagen Leute, ja, du kannst ja gut Schlagzeug spielen für eine Frau. Also das war damals schon wirklich krass. Und das war so zur Zeit der Riot Girls Bewegung. Und wir fanden das total lächerlich eigentlich, weil wir dachten, wir sind einfach nur Leute. Und das hieß ja immer, oh toll, eine Mädchenband. Ja, und die Stones, sind das eine Jungsband oder was? Und dass es heute im Jahr 2020 immer noch nicht viel weiter ist und ich die einzige Frau in diesem ganzen Konglomerat bin, finde ich total erschreckend. Und ich habe ganz viel Zuspruch von vielen Frauen auf den Konzerten bekommen, die dann hinterher zu mir gekommen sind, die mich abgeküsst und umarmt haben, die sich so gefreut haben, dass da eine Frau dabei ist. Und ich fände es unheimlich schön, wenn da noch mehr Frauen mitmachen würden. Das wäre toll.
Ja, das wäre schön. In diesen anderen Städten habt ihr mit denselben Bands gespielt?
Ja, nur in Buenos Aires haben wir halt mit zwei Bands gespielt, die dann nicht mit auf Tour gegangen sind. Und ansonsten haben wir immer mit Zona 84, die ja unsere Gastgeber waren, und Cuatro Sudacas und Mala Idea gespielt. Und danach kam noch der Clou, wir haben ja noch was mitgebracht aus Deutschland, nämlich noch eine Gruppe mittelalter Herren, die sich Butterjugend nennt, nämlich weil die immer einmal im Jahr nach Helgoland auf dieses coole Festival fahren und so Butterfahrten, ne? Und also auf jeden Fall rund um den DJ Sigi Sander, der dann auch gesungen hat und aufgelegt hat, gab es dann immer noch mal ein paar Covers von den Toten Hosen nach unserem Konzert und das wurde auch super angenommen. Also wir hatten da wirklich Party.
Das ist aber fantastisch. Wir könnten uns mal anhören, wie sich deine Band anhört, oder?
Ja, gerne. Dann ist nur wichtig, dreht die Musik voll auf zu Hause. Ne?
Und was hören wir denn?
Dead Man Walking.
Walking, 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 all the dead men, all the dead men, walking.
eine deutsche Band, die auf Englisch singt. Wieso denn das?
Ach, ist irgendwie einfacher, da kennen wir nicht so viele Wörter, ist der Song schneller fertig. Nein, Quatsch, wir singen ja auch auf Deutsch, wir singen auch auf Englisch, auf Spanisch manchmal. Und wir heißen ja Quirl, ist zwar falsch geschrieben, aber wir heißen Quirl, weil wir auch viele Stile durcheinander mischen. Wir machen ja nicht nur Punkrock, wir machen ein bisschen Crossover, ein bisschen Pop, ein bisschen Classic Rock, alles so durcheinander.
Wird das nicht als eine Art Verrat erachtet?
Ach nö, also wer so in Schubladen denkt, ich glaube, der ist bei uns eh nicht so gut aufgehoben.
Okay. Du warst insgesamt 4 Städten, ja, Buenos Aires, Rosario, Rafaela und Paraná. Wie hat dir das Publikum gefallen? Ist das anders als in anderen Orten, wo ihr sonst gespielt habt, oder?
Ja, also das war einfach so mit das Schönste, dass die Leute so begeisterungsfähig sind, dass ich meine, viele kannten ja unsere Stücke überhaupt nicht oder die meisten kannten uns vermutlich gar nicht und die haben alle Platten von uns gekauft und wenn wir dann aus den Konzerten rausgingen, nach draußen standen da Autos und da lief dann aus dem Auto, liefen dann zum Beispiel hier Dead Man Walking, unsere Songs schon abends, als wir dann rausgingen, das war total schön und die waren so, boah, die waren so herzlich und die waren so, ja, boah, wild. Das war richtig, richtig toll, ja.
Hast du irgendwie etwas, was dir nicht gefallen hat?
Boah, da muss ich überlegen. Ja, ein bisschen heiß, aber mein Gott, so kalt, wie es in Deutschland ist.
Das kann man nicht ändern.
Nee, und ich liebe den Sommer. Also ich muss jetzt wirklich nachdenken. Also ich glaube, das Einzige, was ich an Argentinien zu ändern würde, ich würde ein bisschen weniger die Hunde auf den Gehsteig kötteln lassen.
Okay, ja, das ist eine gute, aber hier in der Stadt geht das noch einigermaßen.
Ja.
Das hat mit der Gesetzgebung und so zu tun, aber je nachdem.
War auch Spaß, ich meine, nee, ich find's ja wirklich, ich bin echt begeistert und finde wirklich, also ich habe selten so herzliche Menschen und so ein warmes Willkommen und so eine Gemeinschaft auch erlebt und so eine Freundlichkeit. Also du kannst ja auch wildfremde Menschen hier einfach anlächeln, Hallo sagen und so, die helfen dir sofort, die sind einfach da. Das ist schön, ich will hier bleiben.
Und wie lange bleibst du denn noch?
Ja, bis Samstag, das ist nicht mehr so richtig lang, also 3 Tage noch.
Und dann geht es zurück nach Deutschland oder wohin?
Genau, dann geht es zurück ins kalte Deutschland, da habe ich dann noch gleich ganz schön viel zu tun. Ich stelle jetzt meinen Dokumentarfilm, den ich jetzt gerade drehen werde, stelle ich der Branche vor und hoffe, dass sich ein Fernsehsender dafür begeistert und sofort die Kohle rausrückt und dann ist auch schon Berlinale. Also das wird anstrengend und kalt, deswegen muss ich die letzten 3 Tage hier noch so richtig genießen.
Das finde ich prima. Also du hast bestimmt irgendeinen Mate-Tee getrunken oder gar nicht?
Du, ich hatte gehofft, dass du mich nicht darauf ansprichst, weil ich bin so überhaupt keine Teetrinkerin und Mate-Tee ist auch so gar nicht meins. Aber ich habe viele Menschen gesehen, die das tun. Kann man das, zählt das auch?
Ja, ja.
Super. Also ich habe viele Leute Mate-Tee trinken sehen.
Okay, aber das ist nicht dein Ding.
Nee, also weder Tee noch Kaffee und meistens noch nicht mal Bier. Das ist mir alles zu bitter. Ich trinke tatsächlich am meisten Wasser. Aber hier habe ich mal eine Ausnahme gemacht und habe mal das argentinische Bier durchprobiert und vor allem den argentinischen Wein. Und ich muss sagen, sehr lecker.
Na gut, das finde ich wichtig, denn ich komme aus der Weingegend in Argentinien und das ist wichtig für mich. Vor allem, dass der Wein schmeckt. Essen, hast du was Besonderes gegessen?
Ich muss gestehen, dass ich sehr viel Fleisch gegessen habe. Ich habe natürlich ein sehr schlechtes Gewissen. Erstmal hier hinfliegen und dann noch, also hier hinfliegen, um Fleisch zu essen. Das ist natürlich, wenn Greta Thunberg das erfährt, bin ich raus, zu Recht. Aber irgendwie habe ich gedacht, wenn ich schon mal in Argentinien bin, wäre es irgendwie Quatsch. Und ich habe auch selten so gutes Fleisch gegessen wie hier. Und dann esse ich halt den Rest des Jahres kein Fleisch mehr. Also jetzt hier, eure Weiden sind leer. Ich habe die Kühe alle aufgegessen.
Und wie hat es den anderen Bandmitgliedern gefallen hier? Einige sind in die Weingegend gefahren.
Genau, die sind jetzt noch in Mendoza. Und was ich da so an Fotos bekommen habe, würde ich sagen, läuft. Die sahen sehr glücklich aus. Und der Rest der Band ist jetzt heute schon in Deutschland angekommen. Die sind aber auch gut angekommen, haben alles gut vertragen. Und ich glaube oder ich weiß einfach, dass die alle total erfüllt sind und wirklich glücklich. Und vielleicht nehmen wir auch ein Stück von der argentinischen Sonne und der Gelassenheit auch mit.
Ja, das eine Weile wird das bestimmt schon halten.
Das wäre schön, wenn zumindest die nächste Probe oder so.
Ja, Gelassenheit aber doch irgendwie, ja, da kann man immer noch arbeiten. Also ja. Dann geht das immer noch. Wenn es zu viel Gelassenheit gibt, dann klappt nichts, würde ich sagen, oder?
Okay, ja, ja, das stimmt, aber die Gefahr ist bei uns, die sehe ich bei uns nicht.
Wollen wir noch ein Musikstück hören?
Gerne, wir haben ja auch ein paar Songs auf Deutsch. Vielleicht hören wir, wir sprachen gerade über Wein und Bier. Aha. Hören wir doch mal Alkohol.
Gut.
Schwarz wie du. Küss mich schnell, denn du und ich sind wir. Mein Herz wie schlägt. Mein Herz ist laut, laut, laut. Wo geht's hin? Wo brennt noch Licht? Gib mir Schlaf. Ich will Alkohol. Jetzt ist alles viel besser. Lieg mit mir im Rausch. Gib mir Schnaps. Ich will Alkohol. Alles ist viel besser. Nimm mich mit.
Das war Quirl, diese Band aus der Gegend um Köln. Und da singt und spielt die Gitarre die Julia Bärhold. Aber das tut sie nicht alleine. Wer spielt denn alles in der Band mit und singt
genau,
mit?
Genau, der wunderbare Ulf Kneiding spielt ebenfalls Gitarre. Unser begnadeter Drummer Mirko Witschonke. Und dann haben wir natürlich noch den Bass der Bässe, Alexander Golzerandi, und unseren Sänger, den du energetisch gar nicht beschreiben kannst, Carsten Linder.
Habt ihr vor, demnächst in Deutschland aufzutreten?
Ja, wir haben schon einige Konzerte wieder für dieses Jahr anstehen. Einmal mit Sona Cente Quattro spielen wir 4 Konzerte, so im Köln, Düsseldorfer, Ruhrgebietsraum und ja, alle möglichen anderen, auch noch in Köln, in Bonn. Ich sollte die jetzt natürlich auswendig wissen, aber man kann das auf unserer Seite bei Facebook sehen oder Instagram. Wir freuen uns über Follower und Likes und so. Ne?
Aber wo können sich die Leute da umschauen, um mal zu sehen, was ihr macht und wann?
Genau, da kann man einfach KWIRL, ne? Quirl, Band, Quirl, im Internet schauen. Da kommt man direkt auf unsere Seiten bei Facebook und Instagram und auf YouTube sind Sachen von uns.
Ja. Und kann man sich da mit euch in Kontakt setzen?
Genau, da kann man uns direkt ansprechen. Wir beantworten auch immer alles. Kann mal einen Tag dauern, wenn wir gerade irgendwo spielen, aber wir beantworten immer alle Sachen.
Habt ihr neue Fans hier in Argentinien gewonnen inzwischen? Oder?
Jede Menge. Jede Menge. Das ist so schön. Das finde ich ganz toll.
Das freut mich aber. Ja. Und du hast mir gesagt, ihr singt auch auf Spanisch. Wieso denn das?
Ja, weil ich ja viele Jahre in Spanien gelebt habe. Also ganz früher auch mal kurze Zeit in Chile, dann eben in Spanien. Und ich habe ja auch mein Studium in Spanien absolviert. Ich habe Arte Dramático studiert.
Schauspiel kann man sagen,
genau,
oder?
Genau, Schauspiel, genau. Und ja, deswegen, ja, da wir eh alles immer in einen Pott schmeißen, warum nicht auch mal Spanisch singen? Immer das, was gerade zuerst kommt.
Und bevor wir jetzt so ja, darüber sprechen, was du als Schauspielerin gemacht hast oder machst oder vorhast, wie war es mit deinem Spanisch aus Spanien in Argentinien?
Oh, ich hatte richtig Angst, dass ich da gehänselt werde, dass alle sagen, du hast ja einen iberischen Akzent, das ist ja schrecklich, meine Ohren bluten. Und das Gegenteil war der Fall, also mein Gott, sind das hier höfliche, nette, liebe Menschen. Die haben alle gesagt, du sprichst ja super Spanisch, woher kannst du so toll Spanisch? Du sprichst ja perfekt, du sprichst ja besser als wir. Wir verschlucken die Endung, du machst das nicht. Du musst uns Spanisch beibringen.
Aber beim Verstehen deinerseits.
Ach so, das ging auch besser als erwartet. Ich hatte auf der Schule auch viele argentinische Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, ich war eh schon mal dran gewöhnt. Und ja, ich habe, also manchmal, wenn es mega laut ist und beim Essen, dann verstehe ich, wenn dann andere Leute den Mund voll haben, dann ist vielleicht schwierig.
Du hast Schauspiel studiert. Bist du auch als Schauspielerin tätig?
Ja, das ist mein Hauptberuf. Also das Quirl ist sozusagen ein Nebenprojekt, was wir eben mit Begeisterung machen, aber mein Geld verdiene ich nicht mit Punkrock, dann säße ich wahrscheinlich nicht hier, sondern als Schauspielerin. Ich mache hauptsächlich in Deutschland, arbeite ich vor der Kamera, aber nicht ausschließlich. Also ich würde auch sehr gerne mal wieder Theater spielen. Vor 2 Jahren habe ich das letzte Mal Fassbinder gespielt in Köln, aber ich mache meistens Film und Fernsehen. Aber ich habe auch, ich habe mal in Chile einen sehr schönen Kinofilm gemacht vor Jahren und einen noch viel schöneren Film mit einem argentinischen Regisseur, eine argentinisch-spanische Co-Produktion, Produktion, El Último Traje heißt er, der The Last Suit. Und der war jetzt vor einem Jahr oder so in den Kinos, von Pablo Solars.
Ja, und der argentinische oder einer der argentinischen Schauspieler ist sehr bekannt und beliebt hierzulande, ja?
Miguel Ángel Solar, meinst du sicher? Ja, ganz, ganz toller Kollege. Mit dem hatte ich halt die meisten Szenen halt und Wahnsinn. Was für mich auch nochmal toll war, also der ist ja auch ein Schauspieltier, wie wir sagen. Ne? Und was schön war, der Regisseur Pablo Solars ist eigentlich nur deswegen zu Film und Fernsehen und Theater gegangen, weil er ihn als junger Mensch, weil er Miguel Ángel Solar auf der Bühne erlebt hat. Und er war so fasziniert, dass er sagte, boah, da will ich auch hin. Dann ist er Drehbuchautor geworden, sehr guter, bekannter. Und ja, und jetzt hat er diesen Film, das war sein erster als Regisseur, mit dann Miguel Ángel Solar in der Hauptrolle besetzt. Und was für mich ganz toll war, es hat auch noch Angela Molina mitgespielt. Boah, was für eine Ikone.
Wunderschön. Und du hast aber jetzt selber ein Projekt als Schauspielerin oder was ist das denn für ein Projekt?
Ich mache jetzt auch tatsächlich was als Regisseurin und zwar habe ich immer schon mich sehr für Dokumentarfilm interessiert. Ich habe sogar meine Magisterarbeit über Dokumentarfilm geschrieben, nicht über fiktionalen Film, wie man ja vermuten könnte und habe damals über spanischen Dokumentarfilm geschrieben. Und ich mache jetzt meinen dritten Film und das ist ein 90-minütiger Kinofilm. Ein richtig heavy Thema.
Nämlich?
Ja, es geht darum, es ist autobiografisch, muss ich sagen, und es geht darum, wie lernst du zu lieben, wenn die Menschen, die dir Liebe beibringen sollen, das nicht können, wenn sie Liebe mit Gewalt vermischen. Darum geht es. Und ich habe meine Mutter vor der Kamera, meinen Bruder, unser Vater ist leider verstorben, Menschen, die uns kannten. Ich habe ganz viel altes Super-8-Material. Und normalerweise kannst du nicht so hinter die Kulissen schauen. Weil, ne, also Leute, die ihre Kinder misshandeln, sprechen nicht darüber. Das ist ja ein totales Tabu.
Mhm. Und weil sie vielleicht das gar nicht wahrhaben überhaupt, dass sie die Kinder misshandelt haben.
Richtig. Oder? Einmal, sie wollen es nicht wahrhaben, es ist mit Scham besetzt oder sie verdrehen es und denken, es ist normal. Und meine Mutter hat die Größe, das zuzugeben und mit mir vor der Kamera darüber zu sprechen. Sie versteht es selber nicht mehr, wie sie so brutal sein konnte. Und was den Film so besonders macht, was auch den Sendern in Deutschland große Angst zu machen scheint, ist, dass ich mich als Betroffene, also ich bin in dieser Doppelrolle, ich bin Regisseurin und Autorin des Films, aber ich bin auch vor der Kamera. Ich bin eine der Figuren, die ich selber erzähle. Und ich mache das aber deswegen genauso, weil ich es so wichtig finde, sich auch dazu bekennen. Weil wie gehen wir mit den Opfern von Gewalt um? Wir stigmatisieren sie, indem wir sagen, die müssen ja einen Dachschaden haben, die haben ja das und das erlebt. Und das finde ich eine doppelte Strafe und sehr unklug. Denn wenn du Gewalt erlitten hast, muss das nicht bedeuten, dass du auch so wirst. Du kannst doch anders werden. Und naja, darüber handelt der Film. Er verlangt mir viel ab, aber ist auch wirklich ein Herzensprojekt. Ich arbeite schon 2 Jahre dran, habe eine tolle Produktionsfirma, tolle Leute, eine super Kamerafrau, tollen Cutter. Und da bin ich mal gespannt. Ich schätze, dass wir sicherlich hier auch in Argentinien auf Festivals damit laufen werden.
Also der Film ist schon fertig?
Nee, ich habe Stoffentwicklung gemacht und Materialsicherung, also so Drehs schon mal, um zu schauen, ob das alles so klappt. Aber der richtige Dreh, der kommt jetzt dieses Jahr und dann der Schnitt. Also Schnitt bei so einem Film kannst du 6 Monate rechnen.
Mindestens, oder?
Ja, 6-7 Monate. Kommt drauf an, wie viel Gelder wir kriegen.
Und das ist ein Prozess, der sehr schmerzt bestimmt, weil du einige Sachen wieder irgendwie erleben musst, indem du darüber sprichst oder deine Mutter hörst oder deinen Bruder. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was heilt, oder?
Ja, und darum geht's mir. Ich möchte ja auch niemanden vorführen. Ich mache das nicht mit zu sagen, guck mal, was für eine böse, gemeine Mutter. Im Gegenteil, ich habe einen großen Respekt für sie und ich liebe meine Eltern. Das ist ja das Verrückte. Eltern können ja mit den Kindern sonst was machen. Und die Kinder lieben sie trotzdem. Also zumindest, wenn die Eltern beide Seiten haben. Und meine Eltern hatten beide Seiten. Die waren ebenso liebevoll wie brutal. Und das macht es so schwer. Und ich finde halt, mir geht es darum, ich glaube, wir können so eine gesellschaftliche Heilung auch nur herbeiführen, wenn wir auch die Täter mit einbeziehen und die Täterinnen. Wir können nicht sagen, es geht nur darum, dass die Opfer heilen. Ich glaube auch, die Gewalt verursachen, die sind ja genauso geschädigt, sonst würden sie es nicht machen. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein internationales Thema ist, weil ich finde, dieser Nukleus Kleinfamilie, Kernfamilie, der strahlt einfach in die Gesellschaft ab. Und auch gerade, was wir jetzt merken, wieder mit so vielen rechtslastigen Entwicklungen, die wir in der ganzen Welt haben. Ich glaube, das kommt einfach ganz viel daher, dass wir im Innersten nicht heil sind. Wenn du heil bist, dann musst du nicht ganze Menschengruppen diskriminieren. Ne?
Hat der Film schon einen Namen?
Im Moment heißt er, wie heißt er im Moment? Hinter guten Türen ist der Arbeitstitel. Aber ich klebe nicht dran. Falls irgendeine Zuhörerin oder ein Zuhörer eine gute Idee hat für diesen Filmtitel, bin ich total dankbar. Und dann lade ich euch auch zur Premiere ein, weil ich schon seit 2 Jahren an einem guten Titel sitze und es mir noch keiner eingefallen.
Wo kann man sich dann bei dir melden? Denn das ist bestimmt etwas, was nichts mit der Band zu tun
Richtig,
hat.
Richtig, das hat mit der Band nichts zu tun. Wir haben ja alle so unsere Berufe nebenbei. Man kann mich über meine Homepage, meine Webseite finden, julia.beerholt.de julia-beerholt.de, sorry. Und zwar mit 2 E, wie die holde Beere. Und da kann man mich anschreiben oder auf Facebook oder Instagram. Also ich antworte auch.
Ah, das ist aber prima. Ich hoffe, da melden sich einige. Und wenn sich jemand zum Beispiel von Argentinien aus meldet, dann lädst du auch zur Premiere ein, oder?
Selbstverständlich. Aber es könnte dann vielleicht ein Paddelboot werden.
Das wird etwas länger dauern dann, aber warum denn nicht? So, ich glaube, wir müssen langsam Schluss machen. Aber ich danke dir herzlich. Das ist so, wie als wären das 2 oder 3 Gespräche gewesen. Denn wir haben über so verschiedene Themen gesprochen. Und es ist schade, dass ich nicht sagen kann, in einer Woche treffen wir uns wieder. Aber es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und über deine Projekte zu erfahren. Und ich wünsche euch nach wie vor viel Spaß, vor allem nicht nur viel Erfolg, sondern viel Spaß bei dem, was ihr macht.
Danke. Ich glaube, da nehmen wir ganz viel aus Argentinien mit.
Gut. Danke. Und was können wir denn zum Abschluss hören?
Ich würde mal sagen, was Thematisches, ruf doch mal an. Lass uns den Song Telephone hören.
Gut.
Just want to take a walk. Who's laughing out loud and wears a furry cap? Strange behavior, strange behavior, strange behavior. My girlfriend's on, she's on the phone. She wants to be alone tonight. My girlfriend's on, she's on the phone. She wants to be alone. Who wants me to go to work and throws me out the bed? Who steals my washing from the line and theft without a cause? Strange behavior, strange. Strange behavior. My girlfriend's on, she's on the phone. She wants to be alone tonight. My girlfriend's on, she's on the phone. She wants to be alone.
Ja, liebe Freunde, das war's heute mit dieser Sendung und dem Gespräch mit der Julia Beerholz von der deutschen Punkrock-Band Quirl. Tja, wir müssen uns leider schon verabschieden. Vielen Dank, liebe Julia, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
In der Technik unterstützte uns der Walter Danissi und am Mikro waren wir eben zu zweit.